Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über die große Aufmerksamkeit. Freut mich, dass so viele zu meinem Vortrag hier gekommen sind. Mein Name ist Frank Hofmann und ich werde Ihnen etwas berichten zum Thema Druck. Also an der Stelle geht es darum, wie hat man sein Originalwerk, seine Ausgangsmaterialien und wie bekommt man ein ordentlich gedrucktes Werk am Ende heraus. Ich werde kurz was über mich sagen, dann darüber sprechen, wie es von der Idee zur Veröffentlichung geht, also was an der Stelle zu beachten ist. Dann werden wir uns anschauen, welche kleinen Stolpersteine es am Wegesrand gibt, also was an der Stelle passieren kann. Dann werde ich meinen Werkzeugkasten vorstellen, wie ich an der Stelle das benutze. Und dann wollen wir uns natürlich noch anschauen, wenn wir alles vorbereitet haben, wenn alles druckfertig ist, was im Zweifelsfall doch noch schiefgehen kann. Und am Ende habe ich noch zwei Beispiele mitgebracht, um einfach zu zeigen, wie ich das verwende und auf welche Fallen und auf welche Schwierigkeiten ich an der Stelle gestoßen bin. Kurz zu mir. Das ist mein Bereich, wie ich quasi im Open Source unterwegs bin. Das heißt, ich habe ab 2000 hier mitgeholfen, die Chemnitzer Linux-Tage zu organisieren. Dann zwischen 2009 und 2017 war ich im Büro 2.0. Das ist eine Open Source Bürogemeinschaft, die wir gemeinsam betrieben haben. Dann gehört auch der Linux-Bus dazu, der quasi von Berlin nach Chemnitz gefahren ist. Und seit 2012 kümmere ich mich mit Axel Beckert um ein kleines Buch. Das ist das Debian Paketmanagement-Buch. Und seit 2023 gibt es ein kleines Notizbuch für bessere Programmierer. Die Ideen, die da dahinter stecken, sind, ich habe halt Schulungsmaterialien verwendet und diese Schulungsmaterialien habe ich quasi zusammengefasst, dass das quasi ein einheitliches Layout bildet. Womit verdiene ich mein Geld? Ich kümmere mich um Druck und Satz und auch um technische Dokumentation. Also ich mache genau den Bereich, den niemand gerne macht. Und dann kommt noch Administration dazu, also wenn ich an der Stelle mich um Linux-Systeme kümmere und auch um IT-Schulungen. Und IT-Schulungen heißt an der Stelle, dass meine Teilnehmer, wenn sie eine Linux-Schulung machen oder wenn sie eine LPI-Vorbereitung machen, Material bekommen. Und das Material soll erstens stimmen und zweitens auch einheitlich aussehen. Und das ist an der Stelle auch diese Motivation für diesen Vortrag, um einfach zu zeigen, was kann man machen, wie kann das Ganze zusammenspielen. Und was kann schiefgehen? Wir schauen uns als allererstes an, wie wir von der Idee zur Veröffentlichung kommen. Das heißt also, wie können wir ein Werk für jemand anderes verfügbar machen? Das heißt, als Ausgangspunkt brauchen wir erstmal eine Idee, was wollen wir eigentlich machen? Und wir müssen diese Idee ein bisschen genauer ausführen, müssen halt präziser gestalten. Bevor wir eine Veröffentlichung machen, sollten wir erstmal auch nachschauen, ob es bereits ähnliche Veröffentlichungen zum gleichen Thema gibt und uns an der Stelle fragen, gibt es ähnliche Veröffentlichungen oder gibt es sie noch nicht? Also ist das ein neues Thema oder ist das sozusagen was, was es schon 3000 Mal gibt? Falls es das schon gibt, was ist da an der Stelle drin? Also wenn wir jetzt sozusagen das 25. LaTeX-Buch veröffentlichen, sind wir vielleicht jetzt nicht sofort auf der Bestsellerliste. Falls wir aber einen ganz speziellen Themenbereich abdecken, dann wird es an der Stelle schon ein Stück weit einfacher. Dann müssen wir uns überlegen, was ist unsere Zielgruppe? Also an der Stelle, für wen ist das, was wir machen, überhaupt gedacht? Vielleicht ist das jetzt für Einsteiger, ist das jetzt für Fortgeschrittene, ist das jetzt für Experten in einem bestimmten Bereich? Und dann sollten wir uns auch anschauen, falls es bereits andere Veröffentlichungen gibt, wie sich das von anderen Veröffentlichungen unterscheidet. Ist das nur Text oder sind das Abbildungen oder sind da auch Kommandozeilen drin, sind Beispiele drin, sind Prüfungsfragen drin? Ja, wenn man LPI-Lernmaterialien macht, dann sind meistens Prüfungsfragen noch drin, dass man sich darauf vorbereiten kann. Das heißt also, das muss man im Vorfeld erstmal sich anschauen. Wenn man die Sachen geklärt hat und man immer noch der Meinung ist, ja, ich will trotzdem immer noch was veröffentlichen, dann sollte man dazu übergehen, eine Rohfassung zu erstellen. Das heißt also, man sollte sich zumindest eine Idee zu, überlegen oder einen Entwurf machen, was man eigentlich tun will. einfach so drauf losschreiben und drauf losbauen, passt nicht immer unbedingt. Wenn man das hat, hilft es, die Lizenz zur Veröffentlichung zu klären. Das heißt, wie soll mein Werk an der Stelle überhaupt zur Verfügung stehen? Soll es frei verfügbar sein? Soll es unter Creative Commons liegen? Soll es an einem Verlag gehören? Soll der darüber bestimmen dürfen? Ja, also diesen Schritt sollte man machen, weil das entscheidet nämlich dann, was kann man damit überhaupt tun und kann man das eventuell selber veröffentlichen? Kann man sich selber darum kümmern? Kann man das als bestimmte Materialien überhaupt bereitstellen? Wenn man diese Lizenzentscheidung getroffen hat, muss man sich entscheiden, wie man das Ganze veröffentlicht. Und da haben wir an der Stelle zwei Möglichkeiten. Man spricht mit einem Verlag. Der Verlag ist dann für alles verantwortlich, im Sinne von, man gibt dem Verlag das Manuskript oder sozusagen die Vorfassung und der Verlag kümmert sich um alles wie Veröffentlichung und Heranziehen oder Bestellen von einer ISBN, Druckvorbereitung, die ganze Geschichte. Wenn man das in die eigene Hand nehmen möchte, also wenn man das nicht einem Verlag in die Hand drückt, dann muss man sich um alles selber kümmern. Und als Ingenieure sind wir ja meistens so jemand, der sagt, wir wollen uns um viele Dinge selber kümmern. Und deswegen steht hier an der Stelle auch Print on Demand, weil es ja an der Stelle die Variante ist, da wir meistens kein Lagerhaus besitzen oder auch kein Lagerhaus füllen wollen, dass Print on Demand der Weg ist, den wir am besten gehen. Dann sollten wir das auch schreiben und verfassen. Also jetzt sind wir immer noch in der Ideephase. Jetzt sollten wir es auch schreiben. Und am Endeffekt sollten wir das Werk natürlich auch veröffentlichen. Ja, also diese ganzen Sachen zusammenstellen ist das eine, aber die Veröffentlichung am Ende gehört auch noch dazu. Jetzt schauen wir uns an, was ist an der Stelle Print on Demand? Print on Demand kommt eigentlich daher, dass sozusagen eine digitale Vorlage besteht und in dem Moment, wo eine Bestellung eintrifft, wird dieses Werk gefertigt oder gedruckt. Und das hat an der Stelle den Vorteil, dass wir keine Lagerhaltung haben. Das heißt, also wir müssen kein Lagerhaus anmieten, wo diese Paletten mit den fertig gedruckten Büchern herumliegen. Und das heißt eben auch, dass wir nichts wegwerfen müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, wir haben eine Veröffentlichung gemacht und die Veröffentlichung ist fehlerhaft, dann müssen wir das nicht irgendwann wegschmeißen, sonst ist ja im Prinzip nicht gedruckt. Das heißt, wir haben eine vereinfachte Möglichkeit, das zu korrigieren, das zu verbessern und an der Stelle auch Fehler rauszumachen. Das Ganze hat aber noch einen negativen Aspekt, und zwar, wenn wir ein Einzelstück erstellen, dann ist der Preis dieses Einzelstücks vergleichsweise hoch. Ja, also wenn wir quasi 1000 Stück produzieren lassen, dann ist der Einzelpreis relativ niedrig, weil wir halt eine große Auflage haben. Wenn wir ein Einzelstück erstellen lassen, dann müssen wir halt ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben. Zweiter Aspekt ist noch, wir haben eine längere Lieferzeit. Das heißt, es ist halt nicht sofort ab Lager verfügbar, sondern es muss erst gedruckt werden, dann muss es sozusagen zum Auslieferer und dann steht es zur Verfügung. Also Print on Demand kann durchaus 3 bis 4 Tage dauern, bis von der Bestellung, bis das Buch tatsächlich oder das Werk bei uns eintrifft. Wer bietet Print on Demand an? Dafür gibt es lokale Druckereien oder auch Online-Druckereien. Das heißt also, man lädt dort sein digitales Werk hoch und sagt an der Stelle noch, wie das Ganze gedruckt werden soll, also wie das Ganze gefertigt werden soll. Und dann steht es an der Stelle zur Verfügung. Oder man nimmt einen digitalen Verlag. Ja, man sagt halt hier zum Beispiel, man nimmt Bookwire oder man nimmt ePubli oder man nimmt Amazon KDP. Und ist halt eine Variante, um das quasi auch weltweit zur Verfügung zu machen, weil so ein digitaler Verlag bietet eben auch sowas. Eintragung, also erstmal überhaupt die Fertigung, Vergabe von der ISBN, dann wird das Ganze hochgeladen, wird in ein Verzeichnislisting eingetragen, dass es Leute auch finden können und auch bestellen können. Was brauchen wir dafür? Also wenn wir Print on Demand machen, brauchen wir den Inhalt. Und der Inhalt wird im Format PDF bereitgestellt. Wer also auf die Idee kommt, das Ganze als DocX bereitzustellen oder auch als Open- oder LibreOffice-Dokument oder als DVI oder als Déjà-vu-Format, der wird meistens ins Leere laufen. Also die meisten Verlage wollen ein fertiges PDF haben. PostScript, das was früher an der Stelle mal auch üblich war, wird wenig genommen. Also ich habe in der letzten Zeit, also auch bei meiner letzten Recherche, keinen Verlag gefunden, der quasi PostScript entgegennimmt. Die meisten oder auch die jüngere Generation weiß nicht mal mehr, was PostScript an der Stelle ist. Wenn wir den Inhalt haben, brauchen wir natürlich auch noch den Umschlag und den sollten wir ebenfalls im PDF-Format ablegen oder bereitstellen. Wenn wir das Ganze veröffentlichen, haben wir noch die andere Möglichkeit, dass wir das einerseits zum Druck bereitstellen können oder auch in andere digitale Formate. Dass wir zum Beispiel sagen, wir stellen das als EPUB-Datei bereit, zum Beispiel für einen EPUB-Reader. Oder für MobiPocket, dass wir halt ein spezielles Leseformat haben, dass der Kunde beim Kauf entscheiden kann, ich möchte die gedruckte Variante haben oder ich möchte die digitale Variante haben. Wer auf der Adobe-Seite unterwegs ist, für den habe ich hier mal dieses andere Format noch mit benannt. Jetzt haben wir quasi schon mal die erste Hürde der Voraussetzungen genommen. Wir wissen also, wir brauchen zwei Dokumente. Wir brauchen einmal den Inhalt und wir brauchen einmal den Umschlag. Und jetzt schauen wir uns an, was müssen wir beachten, welche Möglichkeiten oder welche Fallen gibt es an der Stelle, die uns auf dem Weg begegnen können. Die erste Falle ist die Farbe. Und zwar das, was ich an ganz vielen Stellen gesehen habe, ist, dass Leute ein falsches Farbformat angeben. Und zwar für die Druckdarstellung und für die Bildschirmdarstellung haben wir zwei unterschiedliche Farbmodelle, die zum Einsatz kommen. Das heißt also, auf dem Bildschirm haben wir das RGB-Format, also alles wird aus den drei Farben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt. Und wenn wir das auf Papier ausdrucken, haben wir ein anderes Farbmodell, das CMYK-Format, was uns quasi aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz das Bild oder ein Pixel zusammensetzt. Und diese beiden Farbmodelle sind nicht deckungsgleich. Das heißt also, das, was ich als digitale Variante für einen Bildschirm habe, wenn ich das ausdrucke, kann das halt durch die Umrechnung in das andere Farbmodell komplett anders aussehen. Es kommt zu Verfälschungen. Und das ist eigentlich das, was wir nicht haben wollen. Wenn wir ein Werkzeug nehmen, um das zu bearbeiten, um das zu erstellen, da sind die meisten Werkzeuge auf die RGB-Darstellung ausgerichtet. Das heißt also, wenn wir das Ganze für die Druckvariante bereitstellen wollen, müssen wir ein anderes Ausgabefarbmodell überhaupt angeben. Das ist also schon mal so eine erste Hürde, die uns dort in dem Prozess begegnet. Die nächste Hürde ist das Papierformat. Wir sind alle darauf geeicht, ja, wir haben DIN A4 oder die DIN-Formate. Ja, also wenn wir etwas für Europa oder Afrika oder Australien bereitstellen, dann ist das DIN-Format an der Stelle perfekt. Aber es gibt auch andere Länder, die machen es ein bisschen anders. Die nehmen nämlich das Letterformat. Das heißt also, je nachdem, in welchem Land die Veröffentlichung stattfinden soll oder für welche Region das stattfinden soll, brauchen Sie ein anderes Ausgabeformat. Das heißt also, Sie müssen Ihr Dokument auch für die jeweilige Region aufbereiten. Die nächste Sache, die damit zusammenhängt, ist der Druckrand. Und der Druckrand ist an der Stelle notwendig, weil der Drucker eben immer nur eine bestimmte Menge auf dem Papier ausdrucken kann. Ja, der muss das Papier quasi irgendwo anfassen und das irgendwo einziehen. Das heißt also, wenn wir hier so ein Dokument sehen, dann sehen wir, der Druckrand oben und unten ist wunderbar. Das passt. Auf der linken, also die linke Seite, da ist der Druckrand deutlich zu klein. Das heißt also, hier besteht die Gefahr da drin, dass dieser rote Balken nicht vollständig gedruckt werden kann. Dass einfach der Einzug so weit ist, dass es nicht gedruckt werden kann. Wenn das auf einer großen Druckrolle gedruckt wird, da kann das dann schon wieder besser sein. Aber ich würde die linke Seite definitiv ein Stückchen kleiner machen, damit einfach der Rand an allen Seiten so ist, dass man es auch mal auf einem normalen Drucker ausdrucken kann. Weil sonst fehlt einfach was. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Die rechte Seite hingegen, die ist vollkommen in Ordnung. Da ist genügend Platz an allen vier Seiten. Da sind die Ränder groß genug.
den Sinn, dass das Auge nicht vom Stück Papier runterrutscht in den Hintergrund und dass man halt abgelenkt wird von dem, was an der Seite des Papiers noch zu finden ist. Das ist also nicht nur ein technisches Problem des Druckers, sondern auch des Lesers.
David, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ja, also da muss man natürlich auch gucken, dass man nicht zu viel auf diese ganze Seite dann da drauf packt. Hast du vollkommen recht. Wenn wir den Druckrand geklärt haben, schauen wir uns mal den Einband an. Und die meisten, die so einen Einband bauen, die denken nur an die Vorderseite und die denken an die Rückseite. Und das, was die meisten vergessen, das ist dieser Mittelsteg. Das ist genau dieser Steg, der sich hier dazwischen befindet. Hier, da, wo diese grünen Linien sind. Und dieser Steg, den muss man aber mit einbeziehen. Das heißt also, die Blätter haben ja im Prinzip, auch wenn sie sehr dünn sind, sie haben ja im Prinzip einen gewissen Rand. Das heißt, den Steg muss man bei der Berechnung mit einbeziehen. Das heißt also, dieser Steg für den Buchrücken. Und wenn man das falsch berechnet, ist dieser Steg entweder zu klein oder der Steg ist an der Stelle zu groß. Und das sieht dann beides nicht so richtig gut aus. Deswegen habe ich hier mal die Formel noch für die Berechnung von dem Buchrücken von diesem Steg noch hinzugefügt. Das heißt also, wenn Sie diese Druckseite vorbereiten für den Umschlag, müssen Sie den entsprechenden Platz in Ihrem Format mit berücksichtigen. Dann brauchen wir, wenn wir randlosen Druck machen, also wie zum Beispiel hier bei diesem Umschlag zu sehen, wir wollen diesen roten Balken haben, dass also quasi der rote Balken bis zum Rand geht, dann müssen wir diesen roten Balken eben auch genau fast bis zum Rand drucken und müssen dann genau sagen, wo soll an der jeweiligen Seite entsprechend abgeschnitten werden. Damit das möglich ist, müssen wir die Druckseite entsprechend größer machen, das heißt also 3 bis 4 mm extra Platz um die Seite rundherum, damit das nicht an der falschen Stelle abgeschnitten wird, sprich, dass auch der Balken wirklich dann bis zum Rand geht. Und ich habe viele Vorlagen gesehen, wo das einfach nicht drin ist, wo es einfach vergessen wird. Dann gibt es so etwas wie Schnittmarken. Schnittmarken sind diese kleinen Ecken, oben, unten, rechts und links. Und diese Schnittmarken sind dafür da, dass derjenige an der Schneidemaschine genau weiß, wo er ansetzen muss, wo er dieses Blatt Papier rechts und links, oben und unten entsprechend beschneiden muss. Das ist so eine Technologie, die ist ein bisschen älter, aber sie funktioniert. Thomas hat eine Zwischenfrage.
Wenn man das von Hand schneiden muss oder kann, dann hat man immer das Problem, dass man die Schnittmarken, die man für die andere Seite braucht, wegschneidet. Da wird ein Lösungsproblem.
Die Schnittmarke, du meinst, dass man die Schnittmarken für die andere Seite wegschneidet. Für welche andere Seite meinst du?
Ich schneide jetzt angenommen die rechte Seite weg.
Ja.
Dann sind die zwei Markierungen auf der rechten Seite weg.
Für die Ja.
Gibt es dafür irgendwie eine Lösung? Oder?
Ah, du meinst, du wirst erst die rechte Seite wegschneiden und dann die untere Seite zum Beispiel, dass du dann die Schnittseite fehlt. Du könntest zum Beispiel Folgendes machen. Ja, du könntest zum Beispiel hier an der Stelle, könntest du auch noch so eine Schnittmarke machen, dass du das unten nochmal anlegen kannst.
Also wenn du das von Hand schneidest, hast du immer Probleme.
Ja, wenn du unten aber liegen hast, dann können die dranbleiben. Aber sehr außerhalb kommen.
Ja, also wenn du von Hand schneidest, gibt es natürlich einfach den Trick, dass du einfach nur anfängst zu schneiden und dann schneidest du halt quer und dann komplettierst du deinen Anfang am Ende, weil du weißt ja dann, wo er ist.
Wenn das Druck nicht rotiert ist, dann reicht eine Schnittmarke aus, dass man sehr gleich so schneiden kann. Und wenn nicht, schwierig.
Ich sehe, hier im Raum liegen einige spannende Erfahrungen schon vor. Das finde ich gut. Super. Die Idee, das machen zu lassen, ist ja total super. Und nur wenn der Profi dann nur so tut, als ob er ein Profi ist, wird es spannend. So, was haben wir denn noch an Herausforderungen? Das Werk hat eine ungerade Seitenzahl. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel 23 Seiten haben, dann wird das ein bisschen schwierig, weil dann muss ja quasi die letzte Seite noch mit eingefügt werden. Das heißt also, es muss an der Stelle sichergestellt werden, dass es eine gerade Seitenzahl ist und dass sozusagen die letzte Seite oder die fehlenden Seiten noch als Leerseiten hinzugefügt werden.
Also Notizen drüber.
Die Idee, da Notizen drüber zu schreiben, das ist perfekt. Das musst du dann aber in deinem Buchblock, wo der Inhalt ist, musst du aber quasi berücksichtigen. Ja, und die Druckerei, die sagt, die denkt dann einfach, das, was man angeliefert hat, das ist perfekt, weil derjenige, der es angeliefert hat, hat ja Ahnung davon. Dann haben wir das Problem mit den Schriftarten. Wenn wir das bauen, wenn wir das erstellen, wenn wir das zur Verfügung stellen für jemanden, dann denken wir meistens nicht daran, diese Schriftarten einzubinden. Das heißt also, wenn wir das PDF oder was auch immer übermitteln und dann wird das auf einem bestimmten Ausgabegerät ausgegeben und die Schriftarten sind nicht da, dann sieht unser Dokument dann am Ende anders aus, als wir es eigentlich haben wollen. Das heißt also, die Schriftarten müssen wir in unser PDF mit einbinden. Dann brauchen wir, dann müssen wir uns Gedanken machen über die Bildauflösung. Die Bildauflösung, die sieht zwar hier auf so einem Monitor wunderbar aus, aber auf dem Druck muss man halt ein bisschen mehr rechnen. Das heißt also, wenn ich jetzt ein ganz pixeliges Bild habe, dann kommt im Druck auch ein ganz pixeliges Bild raus oder vielleicht sogar noch schlimmer. Das heißt also, an der Auflösung entsprechend drehen. Dann habe ich gesehen, dass es Menschen gibt, die Dokumente oder Seiten quasi aus Bildern zusammensetzen. Und wenn ich jetzt ein Dokument nehme, wo quasi Fließtext drin ist und dieser Fließtext einfach nur Bilder sind, dann wird das Dokument riesig groß. Das ist das Erste. Und das Zweite, es ist nicht mehr digital durchsuchbar. Ja, weil mit Text ist das an der Stelle einfacher. Da kann ich dann bei der digitalen Ausgabe entsprechend suchen. Und wenn jetzt jemand sozusagen einen Screenreader braucht, also sprich, wenn jemand auf externe Hilfsmittel angewiesen ist, weil er zum Beispiel blind ist, ein Screenreader kann mit einem Bild nicht viel anfangen. Für einen Screenreader ist ein Bild ein Bild. Der kann den Text daraus nicht erkennen. Ja, das heißt, also da haben wir dann auch bei einer digitalen Variante ein weiteres Problem. Jetzt schauen wir mal in meinen Werkzeugkasten. Ich habe ja angekündigt, ich erzähle ein bisschen was zu meinem Werkzeugkasten. Und mein Werkzeugkasten ist diese große LaTeX-Kiste. Ja, da alle Dinge, die sich daran befinden und noch viel mehr, benutze ich. Und um jetzt zum Beispiel in einem LaTeX-Dokument zu sagen, okay, ich möchte gern Vierfarbdruck, das für Vierfarbdruck vorbereiten, da gibt es ein Paket X-Color. Und mit dem Paket X-Color kann ich genau sagen, ich möchte gern CMYK einstellen, Vierfarbdruck. Also habe ich an der Stelle damit die Möglichkeit, zwei Dokumente zu erzeugen. Das eine Dokument ist einfach für die Druckausgabe, CMYK-Modus, und für die Bildschirmausgabe im RGB-Modus. Also habe ich das Problem mit den Farben damit schon mal gelöst. Sollte ich Barcodes brauchen, gibt es ein Paket namens PST Barcode und damit kann ich einfach Barcodes hinten anfügen. Dann, wenn ich Metadaten hinzufügen will, dann gibt es ein Paket HyperXMP und dieses Paket HyperXMP erlaubt es mir, diese Metadaten einzufügen und dann kann ich, wenn ich das Dokument digital habe, kann ich diese Metadaten auslesen und das kann auch jemand anders dann auslesen und kann diese Metadaten verarbeiten. Also da steht dann zum Beispiel sowas drin, wie wer ist der Autor, was ist das Veröffentlichungsjahr, was ist die Lizenz, was ist der Titel und damit lassen sich diese digitalen Werke auch automatisch katalogisieren. Wenn diese Metadaten nicht drin sind, dann muss das jemand von Hand machen, muss sich jemand das PDF angucken. Und wenn es sozusagen ein Buch im Jahr ist, okay, das macht man mal, aber wenn es automatisiert geschehen soll, dann muss man diese Metadaten irgendwo unterbringen.
Das ist was für die leere Seite.
Die Idee, das für die leere Seite zu machen, das ist zwar eine gute Idee, das auf eine leere Seite zu drucken, aber du musst es ja trotzdem auslesen. Du musst ja dann wissen, dass, die Idee, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Komm, überlegen. Wenn wir QR-Codes brauchen, da gibt es auch ein Tech-Paket dafür. Und dieses Tech-Paket heißt an der Stelle QR-Code. Und das ist in dem Sinne ganz cool, da muss man sich gar nicht viel Mühe machen. Man baut sich einfach eine Struktur, QR-Code, sagt dem an der Stelle, das soll ein Hyperlink werden, also sozusagen ein Link zu einer anderen Webseite und gibt dann im Endeffekt einfach den Link an. Und am Anfang, als ich das eingebaut habe, bevor ich es eingebaut habe, habe ich gedacht, braucht kein Mensch. Ja, wir haben das ja gedruckt vor uns liegen. Und dann hat mein Sohn gemeint, das mit dem QR-Code, das ist ja total easy, mach das doch mal. Ja, dann hat sein Telefon genommen, klick, und dann hatte der das. Und er war total glücklich. Und seitdem bin ich der Auffassung, ja, es ist doch eine ganz gute Idee. Das Schöne daran ist, es gibt Webseiten, wo man sich QR-Codes generieren lassen kann, die aber irgendwann Geld verlangen. Und mit diesem Tech-Paket muss man kein Geld ausgeben, sondern baut sich einfach seinen QR-Code dort drin ein. Was gehört noch zum Werkzeugkasten? Es gibt ein Paket namens Bookcover. Dieses Paket kümmert sich um alles, was man für den Buchumschlag benötigt. Das Paket ist cool, weil das macht diese ganze extra Berechnung. Das kümmert sich um die Schnittmarken. Ich muss das nicht mehr von Hand machen. Ja? Ich habe hier mal dargestellt, also wenn wir uns mal die ersten Zeilen hierher nehmen, da ist an der Stelle die Größe von dem Cover festgelegt, die Breite an der Stelle von der Rückseite und an der Stelle auch die Farbe für die Markierungen, also sprich für die Schnittmarken. Das heißt also, wenn ich bestimmte Parameter habe, dann trage ich das da oben in den Zeilen 2 bis 5 ein. Und wenn ich es falsch berechnet habe, dann kann ich dort einfach in der Zeile 4 zum Beispiel die Breite von der Rückseite ändern und dann gerade das Ratzbatz korrigiert. Zeile 8 und 9 habe ich mal ein Paket eingebunden, das nennt sich Vierer Sans. Das sind an der Stelle einfach, oder habe ich die Schriftart eingebunden. Das heißt, ich bin nicht auf die Standard-Tech-Schriften angewiesen, sondern kann einfach so eine Schrift mit verwenden. Gut, das ist an der Stelle der Buchumschlag. Und dann brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Natürlich kann man jetzt hergehen und kann sagen, wir nehmen einen Rechner und machen uns unsere Tech-Installation da drauf. Das ist vielleicht so auch der Weg, den die meisten von uns kennen, den die meisten von uns gewohnt sind. Aber so eine Tech-Installation, die kann halt durchaus etwas größer werden. Und um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, habe ich ein Werkzeug gefunden, das nennt sich Overleaf. Overleaf ist ein webbasierter LaTeX-Editor. Das heißt also, ich habe eine Webseite, auf der linken Seite habe ich sozusagen meinen LaTeX-Quellcode und auf der rechten Seite habe ich meine Vorschau. Das heißt, es wird sofort live übersetzt. Und das ist in dem Sinne ganz cool, weil ich mir eigentlich gar nicht mehr so großen Kopf machen muss. Sind denn alle Pakete installiert? Hängen die an der Stelle überhaupt alle zusammen und funktionieren die zusammen? Und wir können mal da drauf gucken. So, dann melden wir uns mal hier an. Sehen, ob wir das Richtige genommen haben. Nehmen wir das. Das gehört eigentlich nicht dazu.
Wenn du wenigstens interessante Bilder gehabt hättest.
Was?
Wenn du wenigstens interessante Bilder gehabt hättest.
Ja, wenn ich wenigstens interessante Bilder gehabt hätte, dann wäre das besser gewesen. Also das ist sozusagen die Projektansicht. Ja, ich habe also auf der linken Seite meine einzelnen so eine Übersicht stehen. Hier sehe ich die einzelnen Projekte, die ich an der Stelle zusammengetragen habe. Und das Schöne daran ist, man sieht es ja quasi hier in der Spalte hier auf der rechten Seite. Da steht Last Modified. Das heißt also, ich kann erstens sehen, wann ist das Ganze bearbeitet worden. Und ich kann auch sehen, von wem. Und das ist eben so was Cooles, wenn ich nämlich mal hier drauf gehe. Ich hoffe, Michael hat nicht zu viel Blödsinn gemacht. Dann sehe ich auf der linken Seite meinen Editor. Ich kann den so konfigurieren, dass er mit Emacs funktioniert, also Emacs-Funktionalität hat, oder dass er Vim-Funktionalität hat. Und das ist insofern ganz cool, weil jeder von uns ja einen anderen Lieblingseditor hat. Und dann sehe ich hier auf der rechten Seite das, was an der Stelle rauskommt. Also dann sehe ich hier das entsprechende Ergebnis schon mal. Und wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, ich möchte hier jetzt irgendwas ändern, dann müssen wir sozusagen nur das richtige Dokument finden, den richtigen Eintrag. Ich mache jetzt hier einfach mal nur diese drei Buchstaben CLT dazu, speichere das ab. Dann wird das im Hintergrund übersetzt und nach einem kleinen Augenblick, das braucht einen Moment, bis es das übersetzt hat, erscheint hier auf der rechten Seite das entsprechende Dokument und dann ist hier oben zu sehen, dass ich hier CLT noch hinzugefügt habe. Ja, das Ganze funktioniert also wirklich live.
Und du kannst das, aber in dem Bild nicht erkennen, in welcher Zeile du gerade bist beim Text.
Also ich kann auf die rechte Seite kann ich nicht direkt editieren, da hast du vollkommen recht.
Ich will nicht direkt editieren, aber wie das zu sehen, die Zeile wird in der Zeile, muss ich in der Zeile ändern.
Da hast du vollkommen recht. Also ich habe den Bezug nicht von der linken zur rechten Seite, ich muss das an der Stelle wissen. Vollkommen korrekt. So, was ich aber hier machen kann, ich kann dieses Projekt, so wie es ist, auch jemand anders zur Verfügung stellen. Und dann können zwei Leute oder mehr Leute parallel daran arbeiten. Und das haben wir hier zum Beispiel, vorbereitet für ein Projekt, wo wir das mal noch benutzen wollen. Für später, und zwar für den Linux-Infotag Augsburg, der am 20. April stattfinden soll. Da hat mich der LET angefragt, ob wir nicht aufgrund des 20-jährigen Jubiläums eine Sonderausgabe von den Cheat Sheets machen wollen. Und da habe ich gesagt, das können wir gerne machen, aber da müsst ihr mitmachen. Und da hat sich jemand bereit erklärt, der hat Zugang dazu. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der sozusagen an Änderungen da drin macht. Wenn der irgendwelchen Blödsinn macht, kein Problem, das hat eine Versionsverwaltung. Man kann also Schritte vor und wieder zurückgehen. Und das finde ich an der Stelle sehr, sehr praktisch. Und das ist im Endeffekt auch für Leute geeignet, die keine LaTeX-Kenntnisse haben oder wenig LaTeX-Kenntnisse haben. Der visuelle Editor. Ich benutze immer nur die Code-Ansicht, weil den visuellen, dem vertraue ich nicht. Der funktioniert auch, aber nur für bestimmte Sachen. Also mit Tabellen und anderen Sachen hat er seine Schwierigkeiten. Und deswegen nehme ich die Code-Ansicht und schreibe das an der Stelle daran, weil da weiß ich, was passiert. Ja? Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sowas machen, dass Sie ein größeres Dokument haben, wo viel Fließtext drin ist, dann funktioniert die visuelle Ansicht. Das ist mein Erfahrungswert dazu. Also bei wenig Kopfschmerzen den Code-Editor benutzen.
Und sind da vorgegebene Sachen drin oder musst du das alles selber erstellen?
Also deine Frage zielt darauf, ob es Vorlagen gibt, die man bereits benutzen kann. Overleaf bringt sehr viele Vorlagen schon mit und du kannst dir auch eigene Vorlagen hochladen, du kannst eigene verwenden, du kannst Bilder hochladen. Es ist eine komplette Produktionsumgebung, wo du das machen kannst. Das gibt es in mehreren Varianten. Das gibt es einerseits kostenfrei, für eine bestimmte Menge an Nutzern, an Möglichkeiten. Und es gibt es auch kostenpflichtig mit weiteren Features. Dann schauen wir uns an, was kann denn noch so schief gehen. Und zwar, jede Druckerei hat ihren eigenen Druckprozess. Die haben ihre eigenen Werkzeuge, ihre eigenen Druckmaschinen, die sind besonders eingestellt, Papierablauf etc. Das heißt also, es gibt eine Anleitung zur Druckaufbereitung, was die Druckerei bereitstellt, was wir, wenn wir etwas einliefern, überhaupt durchlaufen lassen. Und diese Druckaufbereitung oder diese Anleitung sollte man lesen, damit man weiß, was man einstellen muss. Wenn die Druckerei das nicht zur Verfügung stellt, sollte man nachfragen, damit man weiß, wie der Druckprozess dort funktioniert, damit man keine bösen Überraschungen hat. Es kann aber durchaus sein, dass die Druckerei sich nicht an diesen Prozess, der üblich ist, hält. Und ich habe hier mal einen Reply übermittelt. Und zwar, ich habe eine Datei eingereicht, so wie ich das üblich hatte, mit Schnittmarken und allem drum und dran. Und dann hat mir der Dienstleister dann halt zurückgeschrieben, das ist ja ganz toll, dass da Schnittmarken drin sind, aber wir benutzen die nicht. Machen Sie bitte raus. Und da habe ich dann gefragt, was Sie benutzen, um zum Beispiel das richtig zu zentrieren. Und dann haben sie mir geantwortet, wir haben einen intelligenten Druckprozess. Das ist ja schön. Ich meine, ich finde das ja klasse, dass sie sich was dabei gedacht haben und Magie einsetzen, um das alles zu machen. Finde ich super. Und dann habe ich gedacht, naja, wir gucken mal, wie gut diese Magie überhaupt ist. Und habe dann gesagt, okay, wir machen einen Probedruck. Und dieser Probedruck ist halt hilfreich, um zu wissen, kommt auch wirklich das raus, was man sich dabei gedacht hat. Das heißt, ich habe dann mal die Lieferung überprüft. Und habe die Bücher dann mal so nebeneinander gelegt und habe dann das als Ergebnis bekommen. Und ich bin, am Anfang war ich glücklich, dass die Lieferung da war, aber nach genauerem Hinsehen war ich irgendwie nicht mehr so richtig glücklich. Wie man leicht sieht, der rechte Rand, die rechte Kante von diesen 10 Exemplaren, die sieht gut aus. Ja, alles in Ordnung. Die roten Exemplare, die haben eigentlich auf dem Buch, der Buchrücken ist eigentlich bedruckt, aber das scheint da nicht so richtig geklappt zu haben. Also, so, und dann habe ich, also alle diese Dokumente oder alle diese Digitalvorlagen, die sind alle identisch. Der einzige Unterschied ist die Farbe von dem Cover. Ja, das ist der einzige Unterschied. Wie man aber auch sieht, sind diese grauen Balken, die sind irgendwie nicht an der gleichen Stelle. Und alle Exemplare sind unterschiedlich groß. Und da habe ich dann mir erzählen lassen, ja, wir haben hier eine Abweichung vom Ausgabeexemplar zwischen 3 und 4 Millimetern. Und das fand ich dann in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig überzeugend. Ja, und sie konnten mir dann auch nicht so richtig darlegen, warum das so ist, also warum die alle unterschiedlich sind. Ja, also warum das so ist, keine Ahnung. Deswegen an der Stelle, wenn Sie sowas planen, machen Sie es an der Stelle so, dass Sie einen Probedruck einplanen und dass Sie an der Stelle auch gucken, kommt wirklich das raus, was ich haben will. Weil solche Überraschungen will man nicht haben.
Ist das reproduzierbar? Also wenn ich einen Probedruck gemacht habe, bekomme ich dann das wieder genauso? Oder wenn da wieder 3 bis 4 mm Toleranz sind, dann sehen die dann eventuell alle anderen aus?
Ich habe diesen Probedruck nicht reproduziert, weil mir das Geld zu schade war. Aber ich würde davon ausgehen, dass das dann dort ebenfalls immer so aussieht. Da hast du natürlich vollkommen recht, klar. Ja, ich habe halt alle von jedem einfach mal 2 Stück gemacht, um zu gucken, wie es aussieht. Ja? Das ist halt blöd, wenn man Qualitätskontrolle gewöhnt ist. So, jetzt habe ich noch 2 Beispiele mitgebracht, um einfach mal zu erklären, was in so einem Ablauf einfach mit reinspielt. Also ich habe ein Notizbuch für bessere Programmierer gebaut, das im Endeffekt Schulungsunterlagen und diese Schummelblätter gibt es halt in diesen 6 verschiedenen Ausführungen. Die brauche ich für meine Schulung und die habe ich veröffentlicht unter Creative Commons. Das heißt, die sind an der Stelle frei verfügbar, die kann jeder runterladen, die kann im Endeffekt auch jeder nachbearbeiten, muss im Endeffekt sich bloß an diese Lizenzbedingungen halten. Die sind verfügbar auf Deutsch, Englisch, Französisch und wo es halt geklappt hat, auch auf Russisch, auch wenn die Sprache momentan nicht ganz so populär ist. Aber vielleicht ändert sich das ja wieder. Und ich habe die PDFs bereitgestellt, die liegen quasi auf GitHub bereit. Und wir gucken mal, wo mein GitHub sich befindet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal dieses hier. dann sieht das hier zum Beispiel so aus, dass wir hier so ein, das ist eine von den Seiten, so sieht das im Endeffekt aus. Und das ist quasi alles abgestimmt dafür, dass es auch gedruckt werden kann, dass die Ränder stimmen und dass man dort sehen kann, ja, das passt auf eine Seite, das ist auch groß genug. Thomas hat das natürlich vollkommen richtig erkannt. Das sind natürlich alle Sachen ohne Schnittmarken. Wenn man sich das ja digital als PDF runterlädt, braucht man keine Schnittmarken. Ja, wenn man das aber gedruckt braucht, dann muss man Schnittmarken, dann muss ich einfach nur eine Zeile im Tech ändern und dann habe ich meine Schnittmarken, weil hier sind die Schnittmarken auf weiß gestellt. Ja?
Das ist ja doch da.
Aber nicht zu sehen. So. Also das war sozusagen der eine Prozess, da habe ich das an der Stelle komplett so rum durchgespielt. Und das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist das Debian Paketmanagement Buch. Da ist der Prozess ein kleines bisschen anders. Und da haben wir kein Tech verwendet zum Bauen, sondern da haben wir ASCII-Doc verwendet als Variante. Und das hängt im Endeffekt, hängt ein Tech hinten dran. Das heißt also, aus dem ASCII-Doc wird im Hintergrund ein Tech produziert, aus dem Tech wird ein PDF gebaut. Und da hängt ein Makefile dran, das heißt, wir können mit diesem Makefile verschiedenste Ausgabeformate generieren. Also wenn wir ein PDF brauchen oder wenn wir ein HTML brauchen oder MobiPocket, dann wird es an der Stelle daraus generiert. Dann können wir einfach sagen, make MobiPocket und dann kommt ein MobiPocket hinten raus. Jedes Mal, oder wir haben das quasi auf GitHub veröffentlicht, steht also darüber zur Verfügung und jedes Mal, wenn wir einen Commit machen, also sprich, wenn wir eine Änderung machen, wenn zum Beispiel jemand von Ihnen da drin einen Fehler findet, uns den Fehler mitteilt, wir diesen Fehler korrigieren und das Ganze im GitHub ändern, wird ein Prozess angestoßen, der alle Ausgabeformate wieder generiert. Das ist da komplett hinterlegt, das läuft also nicht mehr manuell. Und das nimmt uns sozusagen die ganze Arbeit ab. Es dauert ungefähr 10, 15 Minuten, bis im Hintergrund die ganzen Schritte ablaufen. Das Ganze steht ebenfalls wieder unter Creative Commons und wir haben uns gesagt, naja, wir stellen das über das GitHub bereit oder wir stellen es über die Projektseite bereit, wo man sich halt das entsprechende Format runterladen kann. Und es gibt es auch als Debian-Paket. Es gibt es auch als Debian-Paket, selbstverständlich. Das gibt es im stabilen Debian-Paket, selbstverständlich. Und Axel kümmert sich darum, dass das auch da bleibt. Also der kriegt dann ab und zu mal den Schubs von mir, baue mal ein neues Paket, lad das mal hoch und dann steht das zur Verfügung. Ja? Und damit haben wir im Endeffekt alle verschiedenen Formate oder Möglichkeiten abgedeckt und sind mit der Variante sehr, sehr glücklich. Wenn Sie es selber bauen wollen, brauchen Sie eine ganze Menge an Tools. Es gibt eine Beschreibung dazu, welche einzelnen Werkzeuge da noch notwendig sind, damit das komplett gebaut werden kann. Aber die PDFs sind eigentlich ganz gut und die 550 Seiten lassen sich auch ganz gut an einem Nachmittag mal durchlesen. Gut. Damit wären wir am Ende von meinem Vortrag. Ich möchte gerne Danke sagen und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich.
Kurze Frage zu der vorhergehenden Folie. Die Druckversion wäre dann die PDF-Version mit Schnittmarken und Ähnlichem.
Für das Paketmanagement-Buch?
Genau.
Da wird einfach nur ein PDF generiert, was man auf DIN A4 ausdrucken kann. Wir haben dort keine Schnittmarken drin, weil es dort nichts gibt, was sozusagen einen Bildrand hat oder was zum Bildrand geht, weil wir keinen randlosen Druck brauchen. Ja, deswegen haben wir das da nicht eingebaut. Aber das ist natürlich noch eine super Idee, dann noch ein Element einzubauen, wo es eine Variante mit Schnittmarken geht. Super Aufgabe. Mhm.
Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, welche Schriftarten verwenden Sie denn so für Ihren Fließtext?
Welche Schriftarten?
Ja, also haben Sie da irgendwelche Präferenzen, die Sie besonders gut für Ihre Bücher verwendbar sehen?
Also ich verlasse mich im Wesentlichen auf die eingebauten LaTeX-Schriftarten, weil die an der Stelle gut lesbar sind und weil die auch dafür gedacht sind. Und für, Moment, für dieses hier, für das, da haben wir zum Beispiel, habe ich zum Beispiel Vierer Sans verwendet. Und Vierer Sans deswegen, weil es auch, wenn man das ein bisschen enger zusammenfassen muss, wenn man das noch gut lesen kann. Und da muss man immer ein bisschen gucken, passt das überhaupt, ist das verfügbar, passt das von der Größe her, ist das gut lesbar? Und hier ist es an der Stelle einfach Vierer Sans geworden. Also Sie wollten das für Fließtext haben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Fließtext würde mich besonders interessieren, ja.
Ich verwende, wie gesagt, die Standardschriftart und hier habe ich halt für den Text halt Vierer Sans genutzt.
Danke.
Für das Debian Paketmanagement-Buch. Haben Sie sich für ASCII-Doc entschieden als Grundlage, als Basis? Wahrscheinlich, weil Sie daraus eben hinten raus mehr produzieren können, eben nicht nur PDF, aber jetzt vom Druckergebnis aus Ihrer Erfahrung und auch jetzt vom Erstellen her, mhm. als ich nehme jetzt mal an, LaTeX-Fachmann, was ist da Ihre Quintessenz am Ende?
Also im Sinne, was spricht für oder gegen ASCII?
Genau. Würden Sie das jetzt auch, wenn Sie jetzt nicht diese vielen Ausgabeformate verwenden wollten, würden Sie es dann trotzdem verwenden oder würden Sie dann doch lieber bei LaTeX bleiben und würden ein besseres Druckergebnis vielleicht erhalten am Ende? Das wäre jetzt so meine Frage.
Das kommt ein bisschen drauf an, was in dem Buch drin ist, was in der Ausgabe drin ist. Ja, also wenn es quasi um Fließtext geht, ja, dann würde ich ASCII-Doc an der Stelle immer vorziehen, weil es mir an der Stelle einfach erlaubt, ich muss weniger Zeug tippen. Ich muss mich nicht um diese ganze Klammergeschichte kümmern. Und es erlaubt es mir, mit relativ wenig Aufwand viel und schnell etwas zu erstellen. Das ist für mich der Hauptgrund. Wenn es jetzt um solche Sachen geht, wo ich sage, ich möchte Formeln einbinden oder bestimmte Verweise oder bestimmte Sondersachen, dann würde ich dann eher auf LaTeX gehen, weil ASCII-Doc nicht an allen Stellen alle Feinheiten unterstützt. Also es ist ein bisschen eine Abwägungsgeschichte.
Unterstützt ASCII-Doc in dem Moment dort zum Beispiel, Hyphenation heißt das im Englischen, der Bindestrich, also wenn Sie jetzt... die Silbentrennung. Ja. Geht das oder kriegt ASCII-Doc das in dem Moment dann gar nicht hin?
Da muss ich nachgucken. Das weiß ich im Moment nicht.
Ja, das macht der LaTeX immer super. Ne? Da, die Silbentrennung funktioniert, ne? Der richtet den Textsatz entsprechend aus.
Sie fragen nach automatischer Silbentrennung.
Genau, ja.
Meines Erachtens kann es das. Und wenn es aber um manuelle Silbentrennung geht, muss ich nachgucken. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ja, aber automatisch.
Die anderen Formulare möchten ja keine Silbentrennung haben.
Bitte?
Für HTML, die anderen Ausgabeformulare möchte ich ja keine Silbentrennung vorgeben. Das macht dann ein Browser oder irgendwo oder sonst was. Das ist immer nur ganz einfach, das geht den Output, das Output-Format nicht so an.
Ja, das meine ich ja. Das soll ja das Input im Prinzip, im Input möchte ich das ja auch nicht manuell regeln. Ne? Genau. Und deswegen muss ja das ASCII-Doc, beziehungsweise dann die Tools, die das ASCII-Doc dann verarbeiten, muss ja in der Lage sein, das geht jetzt nach PDF, also möchte ich die Silbentrennung. Das geht nach HTML, vielleicht in dem Moment nicht. Ne?
Meines Erachtens kann man es einstellen. Also für automatische Silbentrennung lässt sich einstellen. Müssen wir Konfigurationsoptionen nachgucken, aber ich denke, das geht.
Aber als Zwischenschicht, Sie sagten jetzt gerade, als Zwischenschicht wird dann sozusagen dann nochmal LaTeX produziert. Also reines LaTeX, was Sie dann manuell dann auch selber kompilieren können und vielleicht sogar nochmal anpassen könnten, wenn Sie das wollten.
Richtig. Ja, also ich kann aus dem ASCII-Doc ein TeX produzieren und dieses TeX kann ich dann nochmal korrigieren, nochmal anpassen, wenn ich das will und dann die entsprechenden Ausgabeformate generieren. Aber in der Regel, man lässt es einfach durchlaufen und hat ein PDF und es freut sich. Ja, weil das ist ja doch ein bisschen, wenn man das ASCII-Doc gewöhnt ist und einfach sagt, ich tippe einfach nur so und so viel Text, dann lässt man es durchlaufen und macht man da nicht mehr viel innen dran.
Es ist auch generell nicht wünschenswert, ein Zwischenformat noch zu editieren, weil wenn man dann am Original noch Änderungen vornehmen will, dann hat man den ganzen Arbeitsaufwand neu.
Dann muss man die ganzen Zwischenschritte nochmal machen. Ja, und das will man dann halt nicht.
Noch irgendwelche Fragen?
Gut, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann vielen lieben Dank.